Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Körpersprache.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und heute habe ich einen Gast, der schon zu Jugendzeiten ein Idol für mich war. Heute würde man sagen, ein Influencer. Er hat mir damals mit seinen Büchern eine neue Welt eröffnet und eine bis dahin unbekannte Sprache erschlossen, die Körpersprache. Ich war dafür ungeheuer dankbar, denn ich habe durch die Beobachtung der eigenen Mimik und Gestik ungeheuer viel über mich selbst gelernt. Die Rede ist von Sami Molcho, Pantomime, Autor von Bestsellern und bekannter Leiter von Seminaren. In diesem Jahr feiert er seinen 85. Geburtstag und er ist aktiv wie eh und je. Sein neues Buch trägt den Titel »Territorium ist überall« und zumindest ein paar geistige Territorien wollen wir in diesem Gespräch gemeinsam abschreiten. Herzlich willkommen, Sami.
Hallo, freut mich.
Wenn wir hier so ein Podcast-Gespräch führen, dann braucht es ja auch von deiner Seite Vertrauen. Leider sehen wir uns aber nur in einer Videokonferenz, sehen nur wenig vom Körper. Meine Frage ist, was trägt Körpersprache dazu bei, dass wir einer anderen Person vertrauen, insbesondere wenn wir sie gerade erst kennenlernen?
Also, der erste würde ich sagen, die Kopfstellung. Wenn ich in gerade Kopfstellung stehe, dann ist das ein bisschen Abacht. Konfrontation, wo der Körper in volle Balance gerade ist und bereit auch zur Attacke, genauso konzentriert zuzuhören. Aber konzentriert ist schon eine sehr intensive Aussendung. Wenn wir neigen den Kopf, genau, und schon lächelst du.
Stimmt, wir haben beide den Kopf geneigt, ja.
Nein, automatisch kommt das. Weil, was passiert? Erstmal, ich komme von der Konfrontationslinie raus, der Halsflügel liefere ich frei. Du kannst mich beißen, ich werde mich nicht verteidigen.
Ich mache mich verletzlich?
Ja, aber damit zeige ich Vertrauen. Ich vertraue dir, dass du mich nicht beißt. Daher kann ich mir eigentlich diese gemütliche Kopf neigen. Eine Art von Anlehnen.
Wie wichtig ist für die Vertrauensbildung, dass ich dem anderen meine Gefühle zeige, über Worte oder über den Körper?
Also der Körper zeigt immer Gefühle, weil Gefühle ist das, was uns in Bewegung setzt. Nicht der logische Denken, das sind Fakten, sind kalte Fakten. Was uns bewegt, ist immer unsere Gefühle. Deswegen, wir sprechen von Emotion, die kommt von Motion, Bewegung. Die Aufgabe von den Gefühlen ist erstmal für den Körper eine Information über die Sinneswahrnehmung. Ich habe Hunger, ich habe Durst, Gefahr, Angst, Neugier. Wenn ich weiß nicht, dass ich Hunger habe, werde ich nicht eigentlich suchen, auch essen oder trinken. Das heißt, es ist eine wichtige Aufgabe von den Gefühlen, uns von innen über unsere Bedürfnisse klar zu machen und uns schnell in Bewegung zu setzen. Gefühle sind sehr schnell. Deswegen kann der Körper sie unterdrücken, aber nicht wegschaffen.
Wie wichtig sind diese Gefühle, das Zeigen, das Ausdrücken von Gefühlen für Vertrauensbildung, damit der andere mir vertraut, damit er mich lesen kann?
Sehr wichtig, weil das ist die wichtigste Information. Weil das hat mit mir zu tun. Was ich sage, wichtig ist, wie stehe ich dazu? Wenn ich gebe keine Information, wie kann ich eine Antwort darauf bekommen? Diese höfliche Form, Gefühle verstecken, es ist ein Theater, wo verunsichert. Wir sind nicht orientiert. Ich höre, was der eben sagt, aber was meint er? Und was meint er, kommt nur über Körpersprache. Und man kann Gefühle grob sagen, aber man kann Gefühle auch diplomatisch sagen. Man muss nicht der Mann sofort, du bist ein Idiot. Man kann sagen, ich bin nicht deine Meinung.
Kann man Gefühle auch mit dem Körper, mit der Körpersprache diplomatisch sagen?
Selbstverständlich. Erstmal haben wir die Rituale von einem Lächeln, wo die Arme gehen weg vom Körper und öffnen den Mittelkörper. Wenn ich den Mittelkörper nicht geschützt, zeige ich schon Vertrauen. Das war jetzt zum Beispiel die Konferenz zwischen Putin und Biden. Und da sieht man den Unterschied zwischen den beiden. Der Biden mit seinem Mittelkörper neigt zu Putin, er will kommunizieren. Putin sitzt breit auf der Sessel, schaut zu der Kamera. Aber sein Mittelkörper neigt nicht zu beiden. Aber wir sehen Der Wunsch trotzdem, informiert zu sein, ist, wo die Augen plötzlich gehen, ohne dass er den Kopf bewegt. Bewegen sich von einer Seite zur anderen, als ob sie es kennen, die Umgebung. Aber er will nicht verraten, dass er hat Interesse. Er versucht nur eine Machtposition, eine Ruheposition, diese Unbeweglichkeit.
Sammy, etwas wollte ich dich immer schon mal fragen, weil ich wirklich deine Bücher studiert habe. Da sagst du, der Körper drückt aus, was das Herz spricht. Der Körper lügt nicht. Und es kann bei Körpersprache auch nicht, wenn du diese Seminare machst, um Schauspielern gehen. Einerseits. Und andererseits gibst du aber Tipps und sagst zum Beispiel, verändere deine Körpersprache, richte dich auf, nimm dir den Raum. Wenn ich aber als Kind zum Beispiel, wenn ich mir den Raum genommen habe, eins draufgekriegt habe von meinen Eltern, dann hat sich das ja eingebrannt in meiner Persönlichkeit und das ist doch etwas, was ich gar nicht so leicht verändern kann. Also für mich ist die Frage, um sie auf den Punkt zu bringen, geht es bei diesen Seminaren über Körpersprache um Selbsterkenntnis oder auch um Veränderung?
Beides. Wozu Selbsterkenntnis, wenn ich nicht brauche zu verändern? Weil Gewohnheit ist keine Garantiefigur für Qualität. Ja, du bist nur gewohnt. Es ist genau, was du erzählst. Die Prägung in der Kindheit ist sehr stark. Und das sind verschiedene Generationen. War in älteren Generationen war die Disziplin, niemand stören, zurückhalten, nicht zeigen, was du empfindest. Nimm nicht Raum. Warum nicht? Was ist das populärste Wort in der Erziehung? Nein. Mach das nicht, tu das nicht, du kannst runterfallen, du verbrennst dich, sprich nicht mit Leuten, sprich nicht mit Fremden. Es heißt dauernd Hemmungen, die man uns macht. Der Körper übernimmt, sagen wir schon in gutem Verhalten, dann was, er macht sich schmal. Die Arme bewegen sich nicht weit vor dem Körper, weil er nimmt Raum. Gleichzeitig, er lässt den Mittelkörper ungeschützt. Also was passiert? Er wartet, dass man ihm etwas sagt. Seine Handlungen sind sehr begrenzt, weil er greift nicht weit, er darf nicht Raum nehmen. Seine Handlung von seinen Händen, wir handeln mit unseren Händen, ist sehr begrenzt. Es schützt sich, anstatt zu kommunizieren. Jetzt eine einfache Sache, wenn ich verändere meinen Körper, am Anfang, es kommt mir fremd, weil ich bin nicht gewohnt. Aber Veränderung der Körper ist Veränderung des ganzen Systems in meinem Körper.
Das ist meine Frage, ob die Veränderung des Körpers dann auch diese Glaubenssätze, ich werde bestraft, wenn ich mir Raum nehme, ob die veränderte Körpersprache auch die Glaubenssätze verändert.
Selbstverständlich. Der Gehirn nimmt Informationen, bearbeitet sie und gibt dann die Erfahrung. Wenn deine Erziehung hat dir gesagt, schütz dich, schütz dich, schütz dich. Und jetzt machst du breit die Arme von dem Körper. Am Anfang eine komische Situation, weil du bist gewöhnt, du wirst dich schnell schützen. Bleib so. Und plötzlich merkst du, niemand schlägt. Niemand haut mich. Verändert das nicht deine Einstellung zum Leben?
Verändert sich die Einstellung zum Leben dann durch die neue Erfahrung, die ich mache?
Richtig. Du sendest eine neue Information. Dadurch bekommst du eine andere Antwort. Nehmen wir eine einfache Sache. Kannst du deine Augenbrauen hochziehen?
Kann ich. Mache
ich. Nein, bleib da. Bleib. Kannst du jetzt aggressiv sein?
Schwierig.
Merkst du, kannst du nicht. Du kannst nicht aggressiv sein. Warum? Der Körper hat Funktionen. Es ist nicht, wir machen einfach Bewegungen. Der Körper ist ein System. Wenn ich mache eine Bewegung, es schaltet automatisch an ein Netz, die dazu gehört. Du schaust den Apfel, der Gehirn rechnet die Entfernung zu dem Apfel, die Füße bringen dich näher. Es synchronisiert die Hand, Apfel und so. Es ist ein ganzes System. Das ist nicht nur einfach, ich greife an einen Apfel. Wenn ich hebe meine Augenbrauen hoch, es heißt, ich brauche mehr Information. Ich vergrößere die Ringmuskulatur, meine Augen sagen, wow, wirklich toll. Wenn ich sage dir, gehen wir spazieren? Oder wenn ich sage, der gleiche Satz mit Augenbrauen hoch, gehen wir spazieren? Jetzt lächelst du. Aber wenn du merkst, es ist nicht nur, dass meine Augenbrauen sind hochgegangen, meine Stimme hat sich verändert. Das gehört zu dem System, ein anderes Signal. Es heißt, jede andere Bewegung, die ich mache und ich behalte etwas länger, fängt an für mich zu wirken, sie aktiviert das System und da erzeugt andere Empfindungen bei mir. Dann wird was anders. Beiß die Zähne zusammen und jetzt denk über das Leben. Positiv.
Schwierig.
Schwer. Ja? Leg mir die Zunge Jetzt über die Lippen und roll die Augen, wow. Und versuch jetzt über ein Problem zu denken. Schwer. Wie gesagt, wenn du aktivierst eines System, er blockiert der andere. Und das ist wegen der Veränderung der Körper, die nicht einfach ist. Weil es verändert plötzlich meine Empfindungen, meine Gefühle. Da brauche ich eine gewisse Zeit, eine neue Gewohnheiten.
Also wirklich üben.
Wenn wir sagen Übung, es ist kein Gymnastik. Es ist eine Empfindung. Was erweckt das bei mir in meine Empfindungen? In der Wechselbeziehung zwischen mir und meiner Umwelt.
Das heißt, die Übung beinhaltet die Reflexion, wie es auf mich zurückwirkt.
Ja.
Wenn wir das nutzen, um uns selber zu befreien, zum Beispiel von schädlichen Glaubenssätzen, die uns einschränken, wunderbar. Besteht aber nicht auch die Versuchung, dieses erworbene Wissen um die Körpersprache zu nutzen, um andere zu manipulieren?
Das ist die Frage, was heißt manipulieren? Selbstverständlich. Wir versuchen, einander zu überzeugen. Wir versuchen, einen Austausch zu machen. Wenn du was du sprichst, ich nehme an, du meinst, jemanden zu betrügen.
Zu betrügen, ja, und um meine Absichten durchzusetzen. Also ich lächle dann, damit der andere auch lächelt und damit ich ihn vielleicht leichter beeinflussen kann.
Ja, und was ist schlecht dabei? Er lächelt auch. Ich verstehe nicht, wo ist das Problem? Warum lächelst du? Weil du willst ihm friedlich zu zeigen.
Vielleicht lächle ich eben unecht, das ist kein echtes Lächeln, sondern ich
möchte... Das sieht man. Es gibt auch die Rituale. Wir lächeln jemanden guten Tag und wir lächeln als Ritual, was um zu zeigen, ich komme in Frieden. Aber das siehst du, ein richtiges Lächeln fängt an in den Augen, nicht in den Mund. Die Augen plötzlich verändern, wie sagt man, ihre Ausstrahlung. Und dann kommt das auf den Mund. Wenn wir machen nur mit dem Mund, bleibt das eine Grimasse, die keinen Ausdruck hat.
Das heißt, wir haben ein intuitives Wissen, ob es echt ist oder ob es nicht echt ist?
Schau, ja, ohne dass du gemerkt hast, hast du mir deine Zunge geschoben. Ich habe es gesehen, du hast das nicht gemerkt. Weil der Körper reagiert selbstständig. Wenn etwas mir nicht gefällt, schiebe ich das weg von mir.
Und das geht dann über die Zunge?
Über die Zunge, über geschlagene Beine, dann plötzlich der Bein, wie sagt man, in Bewegung stoßt. Es heißt, man kann einen Teil kontrollieren, nicht den ganzen Körper.
Das ganze System dann?
Das ganze System. Du willst weg. Kann sein, dass deine Augen gehen jetzt von der Person weg in Richtung Tür. Jetzt du willst nicht. Du bleibst mit ihm, als ob zeigen Interesse und ich bleibe da stehen. Was passiert? Die Fußspitze plötzlich bewegt sich in Richtung Tür.
Ich kann die Augen kontrollieren, dass die Augen nicht zum Notausgang gehen, aber die Fußspitzen...
Der Innere muss eine andere weg, um das zum Ausdruck zu bringen. Weil der Kommando war weg. Wenn wir schauen mit den Augen, ich folge den Augen. Wenn ich blockiere die Augen, dann geht der Fuß. Mit dem Fuß plötzlich der Mittelkörper. Das heißt, das Blockieren kann ich auch sehen, dass jemand blockiert. Weil Blockieren, genau wie das Wort sagt, plötzlich seine Gelenke sind blockiert. Er bewegt sich weniger. Er bleibt ein bisschen erstarrt. Und im Moment, es fließt nicht. Und er fragt sich, warum? Warum hat er nicht den Flow?
Ich erlebe Kommunikation und Verständigung immer wieder, auch als Journalist, als ein echtes Abenteuer, weil mein Ohr nicht unbedingt hört, was dein Mund sagt. Meine Frage wäre, ob das bei der Körpersprache auch so ist, dass ich etwas ausdrücke, zum Beispiel mit den gekreuzten Armen und ich bin tatsächlich nur tiefenentspannt, ich muss jetzt nichts tun, und du bist der Seminarleiter und interpretierst das als, der Typ ist voll im Widerstand. Gibt es in der Körpersprache auch diese Missverständnisse?
Selbstverständlich. Erstmal, was du jetzt gesagt hast, sind schlechte Seminare von Schulbeschädigten. Und warum ich sage Schulbeschädigte? Weil in der Schule lernst, es gibt nur eine richtige Antwort. Es gibt sowas nicht am Leben. Du wirst bestraft, wenn du nicht die eine richtige Antwort, die die Lehrerin will, nicht hast. Oder die Eltern. Und dann glaubst du langsam, es gibt wirklich nur eine richtige Antwort. Es stimmt nicht.
Auch bei der Körpersprache gibt es nicht nur eine richtige
gleiche
Antwort.
Es gibt mehrere Interpretationen, die beziehen sich auch in die Situation. Der Arme, das ich vor meinem Körper habe, erstmal, das ist bequem. Und warum? Weil ich brauche nicht zu handeln. Alles, was er sagt, momentan habe ich keinen Reiz, etwas zu handeln. Das ist gleichzeitig auch ein kleiner Schutz vor dem Körper. Es macht es auch bequem. Wenn ich geschützt bin, auch bequem. Aber wenn du willst einen Kredit von deinem Bankdirektor, und er bleibt so stehen, dann ist das für dich negativ.
Da kriegt man nichts.
Aber wenn er will nur einfach zuhören, ohne dass von ihm erwartet wird zu handeln, dann ist das nicht negativ. Im Moment, dass du willst, dass er handelt, musst du einen Reiz geben und dann entfalten sich automatisch. Sprich mit ihm zum Beispiel über seine Hobby. Wirst du sehen, wie schnell die Hände auseinandergehen oder die Arme.
Das heißt, auch bei der Körpersprache, um sie zu lesen, braucht man den Kontext, braucht man mehrere Interpretationen und wahrscheinlich auch ein bisschen Übung, um sie lesen zu können.
Wie jede Sache, Bewertung ist subjektiv. Ich habe gelernt von meinen Kindern. Sie rannen zu mir nach einem Genuss von Schokolade, voll geschmiert Hände und Mund. Und ich habe geschrien, stopp, du machst mich schmutzig. Mein Kind schaut mich an, leckt seine Finger und in seine Augen war die Frage, wo gibt's Schmutz? Und dann habe ich verstanden, auf meine Hosen Schmutz. In seinem Mund Delikatesse, in sich nur Schokolade.
Das Ei auf dem Teller oder das Ei auf der Krawatte? Sami, lass uns mal zu dem Thema Territorium gehen. Ich habe in Vorbereitung zu dem Gespräch, ich habe das ganze Buch in einem Rutsch durchgelesen.
Wow.
Fand es wirklich super spannend, weil bei dem Thema Veranstaltungen das Thema Territorium, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Veranstaltung, ja, meine ich von kleinem Meeting, 10, 15 Personen bis hin zu großer Kongress, mehrtägig 500 Menschen. Und lass uns mal imaginieren, es gibt jetzt so einen Kongress und alle Teilnehmende kommen jetzt in den Saal und in dieses Kurzzeitterritorium. Und wie besiedeln die Menschen dann den Raum? Wie markieren sie dort ihr Territorium? Wie verteidigen sie es? Was ist da deine Erfahrung? Du sprichst ja oft vor großem Publikum.
Ja, ich möchte erstmal sagen, damit man klärt, was meine ich mit Territorium. Es ist ein Raum, das ich markiere und verteidige. Jetzt, auf welche Art ich markiere, gibt es verschiedene, genauso wie bei der Tierwelt. Eine Frau kommt mit einem sehr intensiven Parfüm. Ihre Parfüm deckt alle anderen Markierungen. Sie beherrscht mehr. Manchmal, sie verlässt schon dein Büro, aber noch eine Stunde, sie ist da.
Über ihren Duft.
Über ihren Duft. Es kann durch Anwesenheit. Leute bewegen sich mehr. Leute kommen zusammen. Wir sind vertraut zueinander und du wirst merken, dass der andere kommt nicht so schnell in die Gruppe. Weil er sagt, schau, Moment mal, die Gruppe ist geschlossen.
Zum Beispiel, indem sie im Kreis stehen?
Zum Beispiel. Dann merkst du jetzt, wie sind die Tische gemacht. Wenn man respektiert Territorium, jeder hat vor sich ein Glas Wasser oder Saft. Bei manchen Hotels, du kommst und sie geben es in die Mitte. Alle Flaschen auf dem Tisch. Die Leute, die etwas seitlich sind, haben schon ein Problem, weil sie haben nicht die Flasche vor ihrem Territorium. Und das immer, sie sind gehemmt, zu fragen, kann ich eine Saftflasche haben? Weil es wirklich ein Angriff in ein anderes Territorium.
Und sie sind schon ein bisschen ausgeschlossen, könnte man
richtig
sagen?
Noch mehr als das. Jetzt so Sommer. Der Nachbar macht einen Grill. Der Geruch kommt durch das Fenster in das Territorium des Nachbarn. Es ist ein Angriff in sein Territorium. Er ist böse, weil ein Angriff in Territorium reagiert wie immer emotional. Er kann das Fenster zumachen und schimpfen über diese Nachbar. Sie essen dort gute Fleisch, sie machen lustig und ich muss das Fenster zumachen. Wenn der Nachbar sagt ihm, willst du nicht kommen runter zum Grill? Er gibt ihm mindestens die Möglichkeit, Nein zu sagen. Aber es ist nicht mehr ausgeschlossen.
Das heißt, bei deinem Begriff von Territorium gibt es immer Menschen, die eingeschlossen sind, wenn wir jetzt über Menschen sprechen, und Menschen, die, ja, ausgeschlossen sind. Was ich weiß aus der Hirnforschung ist, dass wenn Menschen sich ausgeschlossen fühlen, dass sie mit Aggression reagieren. Ist das so?
Selbstverständlich. Die Gruppe gibt uns Vorteil. Sie managen das Essen, heute werde ich sagen, der Wirtschaft und. Wenn du bist ausgeschlossen davon, bist du im Nachteil. Früher, das war, sagen wir, der Stamm, die Satz bei der Wasserquelle. Und er hat das verteidigt. Jeder, der draußen war, hat eine Nacht. Und jeder, der draußen war, auch potenzielle Gefahr. Er will mein Wasser. Und dieses eingeborene Gefühl bleibt jetzt.
Wenn wir jetzt nochmal in diese Imagination gehen von einer Veranstaltung, da ist ein leerer Saal, 500 Plätze, die Menschen kommen rein. Sie haben erstmal noch kein Territorium, sondern dieses Territorium gehört dem Veranstalter. Setzt das eigentlich auch Stress frei bei den Menschen? Plötzlich sind sie mit so vielen Menschen zusammen, die sie alle nicht kennen.
Richtig.
Was passiert da innerlich in Bezug auf Territorium?
Bin ich Freund oder Feind? Ausgeschlossen oder angenommen?
Mit der Frage kommen die Menschen rein?
Ja, und dann die Frage ist, hat er einen Blickkontakt von jemandem und fragt zu sagen, hallo, wie geht es dir? Hat er schon eine Verbindung? Dann ist er nicht allein. Jetzt manche Leute zum Beispiel kommen und geben ihre Papiere direkt auf einen Sessel vorne. Er will Vorteile haben, aber er markiert schon das Territorium.
Mit den Papieren?
Mit den Papieren. Oder mit seiner Jacke. Oder er sitzt und markiert den Sitz daneben für seinen Freund. Obwohl er hat kein Recht auf den Platz. Aber er markiert es. Es heißt, das ist die Frage, wie integriere ich mich in die neue Gruppe? Du sprichst jetzt von großen Veranstaltungen. Aber hast du schon erlebt, wenn du gehst in eine Lokal, die eine Stammtisch hat, jemand sitzt an diesem Stammtisch?
Oha, oha.
Oha, noch mehr als das. Es ist, wenn eine Fremde und Tourist kommt in der Kneipe, alle schauen, was will er, es ist ein Fremde. Obwohl der Wirt ist froh, dass jemand kommt zu konsumieren. Aber die Leute, die kommen, obwohl das gehört ihnen nicht, der Lokal. Aber das ist, was du vorher gesagt hast, Kurzzeitterritorium. Es ist unser Lokal, es ist unser Stammtisch. Normalerweise, wir haben unseren Sitzplatz. In einem großen Kongress, jeder markiert und geht zurück nach der Pause zu seinem Platz. Aber stell dich vor, jetzt du gehst an deinen Platz und der Nachbar hat seine Papiere ein bisschen breiter gemacht. Er hat sein Glas Wasser ein bisschen über die Teile von ihm zu deiner Richtung. Und schon gibt's Konflikte.
Oder wenn ich die Jacke wegräume und sage, ich setze mich jetzt hier hin. Das ist wirklich ein Angriff auf ein Kurzzeitterritorium.
Sommerferien. Manche Deutsche stehen um 6 Uhr früh, markieren den Liegestuhl und gehen zurück schlafen und tauchen wieder um 11 Uhr.
Da sind die Deutschen wirklich bekannt für. Also
für diese Art von Markierung.
Für ihre Poolkolonisierung. Wie zeigt sich das in der Körpersprache, wenn so viele Menschen wildfremd aufeinandertreffen? Was beobachtest du da im Laufe auch der Veranstaltung? Wie zeigt es sich am Anfang, wenn sie alle noch fremd sind? Und wie verändert sich womöglich die Körpersprache im Laufe der Zeit, wenn es vielleicht mehr Vertrauen gibt?
Es ist die Frage, wie fähig bin ich, einen gemeinsamen Nenner zu haben? Es kann geistig sein, gleiche Interesse, gleiche Fach. Also das hängt ab, wenn die schaffen, gleiche Interessen. Sprich mit jemandem über Erziehung, sprich mit jemandem über ein Hobby, das er hat auch. Und schnell baut sich plötzlich eine Kommunikation zu mir und damit auch ein Vertrauen.
Und wie zeigt sich das in der Körpersprache?
Die Körpersprache ist ganz einfach. Erstmal der Blickkontakt.
Das ist ganz wichtig.
Neigung von dem Mittelkörper zu der Person und Hände aufmachen, denn nicht der Mittelkörper geschlossen ist. Du gibst ihm die Möglichkeit. Jetzt, wenn zwei Leute als Beispiel stehen parallel zueinander, ein Dritter kann nicht rein. Sie sind geschlossen. Stehen sie in 45 Grad zueinander, es ist plötzlich ein Raum, der geöffnet ist. Ein Dritter kann schneller und einfacher dazukommen zu der Gruppe.
Verstehe ich. Wenn ich jetzt dich höre, wie beurteilst du dann zum Beispiel so eine Standardbestuhlung in Kongressräumen, wo die Stühle alle in Reihen stehen? Und alle gucken in die gleiche Richtung. Wie können sie dann eigentlich miteinander kommunizieren? Wie können sie miteinander in Kontakt kommen, wenn sie alle so parallel sitzen?
Richtig, die können nur mit der zwei Leute oder dritte Person, die neben ihm steht. Oder du machst Exerzise, dass sie müssen auch etwas machen mit jemandem, die sitzt hinter ihm oder vor ihm. Also in meinen Seminaren, nach der halben Tag, der zweite Tag, sind die Sessel und Stühle weg. Ich meine, Sessel ist da, aber wir sind im Kreis, ohne diesen Schutz von einem Tisch.
Nach einem halben Tag nimmst du ihnen den Schutz weg und was gibst du ihnen stattdessen?
Eine Exerzise voll kommunizieren. Erstmal, wir schauen einander.
Der Blick.
In der Blick. Plötzlich siehst du die gesamte Person. Dann können wir sprechen zum Beispiel, was gefällt euch in der Kleid von der anderen?
Du fragst nach etwas Positivem dann.
Immer. Weil ich urteile nicht Leute, ich bewerte nicht. Eine Bewegung sagt etwas. Bewertung ist immer subjektiv. Genau wie die Schokolade oder eine Sand. Sand in der Suppe oder Sand im Ferien. Das ist immer situationbezogen und selbstverständlich, es ist subjektiv. Welcher Zusammenhang?
Ich habe mich gerade auch sehr darauf bezogen, dass du sagst, bei der Übung. Du bittest die Menschen, etwas zu bemerken, was ihnen gefällt an der Kleidung des anderen.
Ja, klar.
Das heißt, die kriegen ein positives Feedback und offensichtlich ist doch dieses positive Gefühl dann auch vertrauensbildend. Ich habe noch mal eine Frage zur ersten Reihe. In der ersten Reihe dieses Territoriums, das ist ja oft für die wichtigen, die sogenannten wichtigen Menschen reserviert, Ehrenplätze. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt die erste Reihe bei Vorträgen oft leer. Was ist deine Erklärung? Warum will niemand in der ersten Reihe sitzen?
Einfach aus Angst.
Wovor haben die Menschen Angst?
Vielleicht, ich bin näher, vielleicht der Vortragsträger würde mich etwas persönlich fragen. Oder es sieht mich ungeschützt. Bei der dritten Reihe bin ich schon geschützter. Man sieht nicht so viel. Vielleicht will er von mir. Es heißt, wir sind nicht gewöhnt, uns freizugeben. Die ganze Erziehung ist immer, was früher war, wie es bei dir drin aussieht, geht niemand an. Und ich sage, warum? Wie kann ich kommunizieren, wenn ich nicht sage ihm, was bei mir drin ist? Das heißt, man hat uns plötzlich zu einer Funktion gemacht. Wir sind alle Maschinen. Im Moment, dass ich sehe jemanden nur als Funktion, ist eine Maschine. Eine Sekretärin ist mehr als nur eine Sekretärin. Sie hat ihre Hobbys, sie hat ihre Wissen, sie hat ihre Erfahrung. Aber wenn ich sage, nein, sie ist da, um nur Briefe zu schreiben, ich raube ihr eigentlich ihre Person.
Diese Angst, von der du sprichst, wird die auch durch die Schulbildung, also durch die Schulerfahrung genährt? Also wir kommen dran und dann wissen wir es nicht und dann fühlen wir uns bloßgestellt?
Wer macht eigentlich Jux in der Schule oder verschiedene Tricks? Immer in der hinteren Reihe, weil sie versteckt sind.
Hast du in der hinteren Reihe gesessen damals?
Nein, aber auch nicht in der ersten Reihe.
Du warst in der mittleren Reihe?
Normalerweise ja, aber ich habe auch meine Probleme gehabt. Ich bin Legastheniker, dass ich konnte Sachen nicht so gut schreiben. Hat mir geholfen, dass ich im Theater war seit jung und oft ich eine Hausaufgabe gelesen von dem Papier. Der Lehrer wollte mich ein Zeugnis geben darauf. Der Papier war leer. Ich habe das Wissen, aber ich konnte es nicht schreiben. Du fragst dich, wie sind meine Bücher? Ich habe sie alle geredet.
Du hast sie alle diktiert?
Alle diktiert. Dann korrigiert, dann wieder diktiert, dann wieder korrigiert.
Die Geschichte jetzt über deine Legasthenie, ich habe die nirgendwo gelesen bisher, also das hat mich jetzt überrascht und mich stimmt das so sehr positiv, dass da jemand aus einer angeblichen Benachteiligung eine wunderbare Gabe entwickelt hat, nämlich mit dem Körper zu sprechen. Kann man das so sagen?
Ja, weil Legastheniker denken in Bilder und die Bilder ist meine, was ich mache in Bewegung sind bewegliche Skulpturen. Bewegliche Bilder.
Ich komme nochmal auf unser Thema Territorium und Veranstaltungen zurück. Meine Frage ist, weil ich selber eben als Moderator so große Veranstaltungen gestalte, moderiere, ich erkenne, dass es zwei unterschiedliche Bedürfnisse gibt bei den Menschen. Es gibt die Abenteuerlust, das Neue zu entdecken. Es gibt aber auch das Bedürfnis für Sicherheit. Und wie kann man, wenn man eine große Gruppe hat von Menschen, die ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse hat, wie kann man einen Raum schaffen, also ein geistiges und physisches Territorium, wo sich beide Bedürfnisse entfalten können? Die Abenteuerlust, das Neue und die Sicherheit. Die Menschen kommen ja, um was Neues zu lernen. Sie möchten in eine Lernzone, aber nicht in eine Gefahrenzone. Und was tust du, um sie in die Lernzone zu bringen, aber nicht in die Gefahrenzone?
Ich spreche über die Gefahrzonen.
Du sprichst sie an.
Ich spreche an die Gefahrzonen. Was sind oder was könnten die Gefahrzonen bei uns sein? Wir schützen eine bestimmte Weltanschauung. Wir schützen ein bestimmtes System. Es ist klar, wenn ich das schütze, jede neue Idee ist eine Gefahr für das, was ich schütze. Ich zeige erstmal Verständnis. Ich verstehe, dass du willst schützen deine Position oder deine Gedanken. Frage ist jetzt, du hast einen Baum im Garten und er ist immer in gleiche, keine neue Ast, keine neue Blätter, dann denkst du, habe ich einen lebendigen Baum oder einen Plastikbaum. Es heißt, Bäume kriegen neue Äste. Wie ist das, wenn deine Weltanschauung ein bisschen rausbringt, weil die Sonne hat sich bewegt? Wenn ich spreche nur von der Neue und ignoriere seine alte Weltanschauung, selbstverständlich fühlt er sich bedroht.
Wenn ich bei deinem Bild bleibe, beim Baum, dann lässt du ihn die Wurzeln und den Stamm, aber du machst Lust auf die neuen Zweige, auf die neuen Blätter.
Richtig. Zu sprechen über die Gefahren oder über das Bedrohen ist wahnsinnig wichtig. Weil erstmal ich zeige Verständnis dazu. Dass ich verstehe seine Gefühl oder seine Angst, heißt nicht, dass ich keine neuen Argumente auch dazu geben kann. Erstmal ich verstehe seine Position. Und dann schauen wir, können wir ein paar Variationen haben. Wenn jemand fühlt sich verstanden, es vergrößert der Glaube, wenn er mich versteht, er werde mich eigentlich auch helfen.
Und respektieren.
Und respektieren.
Eine Möglichkeit, ein geistiges Territorium zu markieren, ist ja auch ein bestimmter Jargon, eine bestimmte verschlüsselte Sprache. Also es gibt ja immer noch manche Vortragsredner, die mehr Latein oder mehr Englisch sprechen als Deutsch. Was erlebst du da? Wie kann man mit einem Jargon ein geistiges Territorium auch errichten und schützen? Und wie kann man es aber auch wieder aufbrechen?
Aber es war immer, die Kirche hat Lateinisch gesprochen, wo der Volk wutet, das nicht zu sagen, wir sind ein bisschen in einer anderen Gruppe. Das war dann eine einfache soziale Gruppierung. Akademiker benutzen andere Begriffe. Du kannst benutzen jetzt akademische Begriffe, aber es zeigt, ich bin über euch, ich gehöre zu einer anderen Gruppe. Jeder Ort mit ihrem Dialekt schützt sich. Wir gehören durch den Dialekt zu einer Gruppe.
Das heißt, es geht immer wieder um Zugehörigkeit einerseits und um Ausschluss andererseits?
Und Ausschluss von der anderen. Was drinnen ist positiv und draußen ist potenzielle Gefahr.
Nun leben wir in einer Welt, wo Ausschluss wirklich ja auch zu Aggression führt. Ist das für dich auch wie so eine Mission, diese Grenzen zu erweitern, die Grenzen des Territoriums, dass sie durchlässiger werden, dass mehr Menschen auch hinein dürfen, oder geht es darum gar nicht?
Verständnis. Toleranz und Verständnis. Wir können neue Territorien bauen durch eine Fusion von zwei und trotzdem akzeptieren jeder seine eigene Territorium. Weil in der Familie hast du Territorium, die nicht widerspricht, weil das Territorium deine Stadt und so weiter. Man nimmt heute selbstverständlich in Deutschland die Pizzerias, gehört nicht zu der deutschen Küche. Oder der Kebab in jeder Ecke. Willst du jetzt eine Würstel oder Currywurst, musst du suchen. Das habe ich akzeptiert und plötzlich ist ein Teil schon meiner Kultur. Keine Bedrohung. Das bringt mehr Verständnis.
Als du gesprochen hast über die Fusion von Territorien und dennoch gleichzeitig wird respektiert, das Subterritorium, da musste ich an Europa denken, an das Europa der Regionen. Also wir haben dieses große Territorium geschaffen, Europa, und wir respektieren die einzelnen Regionen. Und
nein,
nicht.
Wir haben noch nicht geschafft. Weißt du, wenn du schaust in Amerika, sie akzeptieren the Little Italy, the Chinatown, aber wenn du fragst jemanden in der Chinatown, was bist du, wird er nicht sagen Chinese, sondern Amerikaner. Ich habe noch nie gehört, dass jemand in Deutschland sagt, ich bin Europäer.
Da ist noch was zu tun. Wäre das für dich eine schöne Vision, wenn wirklich Europa besiedelt wäre von lauter Europäern, die sich als Europäer und Europäerinnen verstehen?
Die Amerikaner, die kommen nach Europa. Er kommt eine europäische Kultur, europäische Lebensart. Er kommt nicht nach Deutschland und nach Frankreich, er kommt nach Europa.
Sami Molcho, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich sehe als einen roten Faden in dem, was du sagst, in dem, was du mit deinen Gesten, die nur ich sehen kann, im Moment ausdrückst und mit dem, was du schreibst, so einen roten Faden, der um Verständigung und um Verständnis rangt. Und für diese Arbeit, die du da auf diesem Gebiet machst, möchte ich dir ganz herzlich danken und auch für die Zeit für dieses Podcast-Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.